ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit allen Fernsehkünstlern ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Hier sind wir wieder mit unserem Podcast Muckefuck und Fernsehfunk und wir gehen heute unter die Wunscherfüller.
Oh.
Wir, das sind Jürgen Karnay.
That's me. Ja, und ich bin ja so froh, dass bei jedem Podcast wird ja für mich ein neuer Wunsch erfüllt. Und diesmal war mein Wunsch Heidi Weigelt, bitte.
Ach nee. Und,
ja. Ich will das Gefühl, was der Jahoda Jahrzehnte hatte für mich, das möchte ich gerne mal nacherleben. Und deswegen haben wir heute Heidi Weigelt hier bei uns.
Na, da bin ich gespannt.
Viele unserer Leserinnen haben sich das gewünscht, Leser und Leserinnen, dass wir Heidi Weigelt mal im Podcast haben. Und deswegen sind wir heute in Sachen Wünsche unterwegs. Und liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist sie.
Ja, hier ist sie und sagt auch mal ganz freundlich guten Tag. Hm? Und es ist hier recht gemütlich. Wir sitzen in Köpenick, in dem schönen Köpenick, wo rundrum Wasser ist. Und wo auch noch wunderschönes Wetter ist, also kann eigentlich gar nicht schief gehen.
Da wir ja weltweit empfangen werden können, wir sind in Berlin, Köpenick.
Ach so.
Nur zur groben Orientierung für unsere Hörer in Los Angeles, Berlin, Köpenick. Da sitzen wir, wir haben einen schönen Tag, Sonne scheint, alles schick. Und Heidi war jetzt strahlt, Freundlichkeit aus, gute Laune. Und Lebensfreude.
Naja, soll ich miesepetrig sein? Um Gottes Willen. Das Leben hat genug miesepetrige Nuancen manchmal.
Ja.
Also ich muss mal von vornherein sagen oder von vorne weg sagen, dass ich eigentlich Optimistin bin.
Mhm.
Obwohl einem das manchmal schwerfällt in der jetzigen Zeit.
Mhm.
Aber für mich ist einfach das Glas immer halb voll. Und nicht halb leer. So.
Das ist gut so, finde ich auch. Optimismus ist eine feine Sache. Man muss aufpassen, manchmal grenzt Optimismus an Naivität, wenn man nicht aufpasst.
Das ist wohl wahr,
aber
ja.
Das traue ich dir nicht zu. Also so clever bist du garantiert.
Ich hoffe. Ja. Nicht, dass die denn sagen, man, die ist vielleicht doof.
Ja, nee.
Nein.
Gott, glaube ich nicht.
Aber diese Ausstrahlung ist wirklich dein Markenzeichen seit Jahrzehnten. Also wenn du im Fernsehen aufgetaucht bist, ich kann mich nur an eine strahlende Heidi Weigelt erinnern.
Ja, die weint auch manchmal, dass sowas kommt auch vor. Aber im Prinzip, Grundtenor, strahlen. Das Leben ist bescheiden genug manchmal, also machen wir das Beste draus. So.
Ja, klar, wenn man im Fernsehen ist, dann setzt man ja sowieso sein Dienstgesicht auf.
Das sowieso,
weiß ja, was von einem erwartet wird oder so. Aber ich glaube, wenn man jemanden auf dem Bildschirm, jetzt nicht in irgendwelchen Rollen, die Schauspieler sind ja so gut, dass sie alle darstellen können, aber wenn man jemanden in so einer Rolle wie in dieser Sendung sieht, dann hat man irgendwie nach ein paar Jahren schon ein Gefühl dafür, ist dieser Mensch positiv eingestellt oder eher nicht oder so.
Das denke ich. Also man durfte ja auch zur DDR-Zeit nicht einfach eine Sendung moderieren, in dem sie eine Rolle spielen, ja. Aber wir konnten ja nicht mit eigenen Wörtern sprechen. Das ist eigentlich die Schwierigkeit des Wunschbriefkastens gewesen.
Was?
Jetzt geht's gleich ans Eingemachte, Jürgen.
Ja.
Ja, soll ich nicht?
Doch, unbedingt, ja.
Du bist Heidi Weigelt oder Heinz Rennhag oder Lucia Hoder oder wie auch immer, aber hast einen vorgeschriebenen Text.
Den du nicht selber geschrieben hast?
Nee, natürlich nicht.
Ach hey.
Nein. Und das war manchmal gar nicht ganz so einfach. Nein, wir hatten immer so ein Thema vorgegeben und wie das zu DDR-Zeiten manchmal war, da gab's dann so ein Thema, zum Beispiel Ostern. Nun gab's aber, als mal wieder Ostern war, nicht so viele Eier. Und zwei Tage, bevor wir aufgezeichnet haben, also es wurde ja alles aufgezeichnet, wir haben ja nicht live gesendet.
Ja.
Zwei Tage vorher wurde uns dann gesagt, so, vergesst mal die 20 Seiten, die ihr gelernt habt. Es gibt gerade so wenig Eier, das Wort Ei darf in der Ostersendung nicht fallen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie mir da war oder wie uns da war? Es war ein bisschen schwierig. Ich weiß zwar nicht genau, wie wir es hingekriegt haben, Aber irgendwie ist es gegangen.
Und man konnte es ja auch nicht mit Humor abfangen, weil normalerweise würde man sagen, also diese Hühnerprodukte, die wir ja sonst als Kinder zu dieser Jahreszeit, ging ja nicht.
Nein, das
Ironie geht ja schon gar nicht in so einer Situation.
Nein, das ist schon so ein Ding gewesen.
Das heißt, da hat jemand euch die Texte vorgegeben,
ja,
und ihr musstet wirklich Wort für Wort da dann das arbeiten.
Naja, also Wort für Wort ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir konnten es uns schon mundgerecht machen. Mhm. Es musste nun nicht ganz genau so, wie es da stand, aber zumindest völlig inhaltlich, naja, und völlig was anderes konntest du auch nicht sagen, weil der Partner musste ja drauf eingehen, der hatte ja auch einen Text gelernt und man musste ja dieses Thema, was wir nun gerade zu dieser Sendung hatten, das musste man ja nun weiter verfolgen.
Ja.
Bis zum bitteren Ende.
Natürlich eine doppelte schauspielerische Leistung, weil zum einen spielst du dich selbst.
Ja, das ist genau
als
das Problem.
Moderatorin.
Ja. Das ist doof. Ja, das stimmt. Da muss man aufpassen.
Aber
muss
die
man ein
Zuschauer haben es euch abgenommen, wa? Offensichtlich. Eine der beliebtesten Sendungen.
Ich hoffe, zumindest haben sie sich nicht beschwert. Also, nö, vielleicht haben es manche nicht so doll. Aber kann ich nicht sagen, was bei uns ankam. Es hat den Leuten gefallen. Ja, vor allen Dingen, es ist natürlich eine Sendezeit. Sonntag nach Mittag zum Kaffee, ist es doch wunderbar, die ganze Familie sitzt zusammen,
ja,
und dann werden auch noch Wünsche erfüllt, zwar nicht immer die, die sie sich wirklich gewünscht haben, aber es waren schon Sachen, die Leute sich, es wurde nichts gesendet, was sich keiner gewünscht hat, ne? So war's.
Hilf uns ein bisschen auf der Sprünge,
ja,
was haben wir damals so gesehen, was? Musiktitel,
ja,
Tierpaarungen oder was lief da?
Also eigentlich, es war immer sehr beliebt. Es waren ja immer Grüße zu irgendwelchen Geburtstagen oder Jahrestagen oder aus irgendwelchen anderen Gründen wollte man Leute grüßen und beglückwünschen auch. Und man wünschte sich für die was. Nun muss ich dazu sagen, am meisten, weil ja auch sehr viele Kinder geguckt haben, ganz viel wurden Trickfilmausschnitte gewünscht. Also diese ganze Sendung würde aus Trickfilm und Schlagersängern
nur
bestehen.
Nur Pagadie, der Hase und Wolf und solche
zum
Sachen.
Beispiel, das zum Beispiel auch. Mhm. Oder eben auch andere Trickfilme, also der kleine Maulwurf, der war sehr beliebt.
Ja.
Wir hätten eigentlich immer den kleinen Maulwurf bringen können. Und das wurde auch gemacht. Aber wir hatten natürlich auch eine Redakteurin und die hat natürlich auch was anderes rausgesucht.
Ja,
also alles mögliche andere. Zum Beispiel manchmal sogar Szenen aus einem sehr, sehr beliebten Fernsehstück oder so. Ja, es wurden ja zum Teil sogar manche Tore gezeigt. Und dann kann ich mich erinnern, das hatte sich sogar jemand gewünscht, aber ich glaube, es hatte sich nur einer gewünscht,
ja,
aber es wurde trotzdem gebracht. Wir waren doch damals alle so verrückt nach Eiskunstlauf. Könnt ihr euch erinnern? Man hat doch immer gesessen, wenn Kathi Witt lief oder wenn...
Da habe ich mal Schule geschwänzt dafür.
Ach, guck mal, nee, das habe ich nicht gemacht. Aber wir haben uns eben... Da gab es doch die russische Schule, die Moskauer Schule und die Leningrader Schule. Und die waren immer so ein bisschen Konkurrenten.
Mhm.
Und da haben die so einen tollen, ich erinnere mich dran, das würde ich heute noch mal gucken, wenn sie es bringen würden. Den Bolero hat ein Paar gebracht. Und das war so toll. Ja, es hat auch allen gefallen, denke ich mal. Jo.
Man muss ja dazu sagen, damals hatte man ja noch keinen Videorekorder, wo man dann einfach mal was aufnimmt und dann 100 Mal einguckt.
Ja.
Ne? Und
seit wann lief diese Sendung? Seit 1900 und...
Ich glaube, angefangen haben ja Uta Schorn und Gerd E. Schäfer. Die haben, glaube ich, 1 oder 72 angefangen. Dann lief das 2 Jahre und dann kam so viel Post und waren so viel Wünsche und sollten so viele Grüße übermittelt werden, dass dann gesagt wurde, also wir können das nicht mehr alle 14 Tage machen, wir wollen das jetzt jede Woche machen. Und wir finden also, dieses eine Paar ist vielleicht ein bisschen überlastet. Wir würden gerne noch ein anderes Paar dazu nehmen. Und da war Gerd E. Schäfer, Gott hab ihn selig, man kann es jetzt sagen, er lebt nicht mehr, der war da gar nicht damit einverstanden. Der wäre am liebsten, naja, nicht jeden Tag, aber jede Woche auf dem Bildschirm gewesen. Und Uta Schorn...
Nee, jeden Tag kann man schon so sagen.
Hätte auch sein können, ja.
Und zwar dreimal.
Ja, möglich. Und Uta Schorn sagte, nö, ich finde das toll.
Mhm.
Und sie haben sich ja ein paar Leute rausgesucht und damals hieß es ja noch nicht neumodisch Casting. Da wurden ja Probeaufnahmen gemacht. Und ich weiß, am Anfang stand der Heinz Reinhardt schon fest und mehrere Damen wurden bestellt. Ich wurde auch angerufen. Hätten Sie Lust, da sowas zu machen? Ich sage, das muss ich erstmal ausprobieren, ob ich das kann, weil ich bin Schauspielerin und muss mal sehen, wie das so läuft. Ich habe ja da nichts zu spielen. Ich habe ja dann ich zu sein sozusagen. Ja, und wir haben so eine Probeaufnahme gemacht. Und ich weiß, dass auch der Reinhardt sagte, ach Mensch, mit dir würde ich das eigentlich ganz gerne machen. Und wir konnten gut miteinander und da war ich halt gebucht.
Ja. Und dann hat er sich aus dem Staub gemacht irgendwann.
Ja, allerdings.
Salopp formuliert.
Ja, sozusagen. Es fing noch anders an. Ich glaube, wir haben 2 Jahre miteinander das gemacht. Er hat ja dann auch noch andere Sachen gemacht. Er hat ja Kessel gemacht. Er hat Fernsehkomödien gemacht. Auch Fernsehfilme, mehrere. Und er hatte keine Zeit mehr. Diese Aufzeichnungen, die mussten immer irgendwie dazwischen geschoben werden. Und das wurde dann meistens nachts gemacht. Wenn dann eben auch Platz und Zeit war. Und das war echt schwierig. Nachts, so munter, so, und flott vom Hocker weg. Das war nicht so seins und da wurde dann gesagt, nee, also wir müssten mal jemand anders. Und dann allerdings machte er die Flatter, wie man so schön sagte. Dann war er dann mal irgendwann mal nicht mehr da. Aber er hat mir noch vorher gesagt, er sagt, du, ich weiß, der Lucia Hoder ist im Gespräch, pass auf, wenn du das mit dem machst. Nicht, dass du dann mit dem hier auch noch anfängst zu singen oder zu tanzen.
Ja. Gesagt, dafür war er bekannt, ne?
Er ist ja auch eigentlich Sänger, der Lutz.
Ja.
Ne?
Ja, das war ja so der österreichische Entertainer im DDR-Fernsehen. So
naja, das hieß er. Der war immer ein Tscheche, ne?
Ja.
Der war nie ein Österreicher.
Ja, siehst du, haben wir schon wieder was gelernt.
Das ist schon wieder sowas, ja.
Okay.
Und dann kam Lucia Hoder und da hat die Chemie auch gestimmt?
Da hat die Chemie gestimmt. Es war anders. Lucia Hoder ist ja doch auch einige Jahre älter als ich. Mit Heinz, das war mal mehr so eine Kumpelei. Mit Lutz, ja, wir haben uns natürlich auch geduzt und wir haben uns auch verstanden, aber das klingt so komisch. Eine richtige Freundschaft war mit Lutz nicht drin, kann man nicht mal sagen. Wir waren einfach zu verschieden. Er war einfach doch der Ältere, der mir auch gute Tipps gegeben hat, muss ich mir sagen. Er hat mich dann ja auch gefragt. Wir sind ja dann später auch auf Tournee gegangen, haben durch bunte Programme geführt.
Also doch gemeinsam gesungen.
Ich habe weniger gesungen. Doch, etwas habe ich auch mal gesungen, aber das war nur schwäg.
Ah, okay.
Ansonsten habe ich eigentlich nicht gesungen. Doch einmal im Kessel, wo er auch dabei war, da haben wir nur auch mal gesungen. Aber nicht im Wunschbriefkasten, das ist ja nur doch was anderes.
Ja, weil du Tournee gesagt hast, man muss ja irgendwas machen. Ihr habt euch da nicht hingesetzt und habt Briefe, Wünsche vorgelesen.
Nee, aber es war angelehnt an den Wunschbriefkasten, dass wir den Leuten, die kommen, Wünsche erfüllen. Und nur je nachdem, wen wir hatten, welche Damen vom Ballett wir hatten und welche Sänger mit drin hatten und so, die haben wir natürlich angesagt und haben dann auch immer ein paar lustige Verse so von uns gegeben.
Warst du in dieser Zeit fest angestellt beim Fernsehen? Ich glaube, ich habe da was gelesen.
Nein, da war ich noch nicht fest angestellt. Da war ich freiberuflich, aber später im Prinzip wurden sowohl Uta als auch ich, wir haben ja beide auch ein bisschen gedrängelt und haben gesagt, also Uta Schorn, muss ich dazu sagen, wir kennen uns von der Schauspielschule. Wir waren zwar in verschiedenen Studienjahren, aber wir haben so viel gemeinsam gemacht. Wir kannten uns eben und wir sind, oft wurden ja Schauspielschülerinnen eingeladen zu irgendwelchen Events. Zum Beispiel, wenn die DDR-Fußballer, also wenn Dynamo irgendwie eine Fete hatte, fehlte es natürlich immer an Frauen. Da wurde dann mal gesagt, könnt ihr nicht mal ein paar von euren Mädels schicken, dass unsere Jungs auch mal was zum Tanzen haben und so. Und da sind wir dann auch hingegangen, haben wir auch gemacht. War auch immer ganz lustig. Wir haben sogar so eine Veranstaltung, das kennt ihr, glaube ich, alle gar nicht, in der Sporthalle gemacht. Die Sporthalle, die in der, jetzt heißt sie Karl-Marx-Allee, damals war es noch die Stalin-Allee, die wurde dann ja abgerissen. Und in dieser alten Sporthalle haben wir noch so ein großes Event erlebt.
Ich fragte deswegen nach der Festanstellung, weil ich mich immer frage, ob man dann auch was ablehnen konnte, wenn einem ein Job nicht so gefallen hat.
Das konnte man ja auch so. Ich hätte ja, du meinst, wenn man festangestellt war, hätte man...
Ob sie euch verdonnert haben, irgendwas zu moderieren oder...
Konnte man auch. Ich kann mich erinnern, dass Uta, wie viele Teile das waren, weiß ich gar nicht, dass die Frau Dr. Federau die Serie machte und da sollte ich auch mit drin sein. Und da habe ich gesagt, Kinder, habt ihr euch das richtig überlegt? Sie ist Ärztin. Ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern, was es war. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, Kinder, ich würde das nicht so gerne machen, weil dann sitzen nämlich die Zuschauer und gucken und sagen, Mensch, die beiden Wunschbriefkastentanten und die eine soll jetzt Ärztin sein und die andere Patientin oder so, ist doch ein bisschen komisch. Und irgendwie haben die mir das auch abgenommen und haben gesagt, nee, okay, musst du nicht machen.
Ja. Aber letztlich, du warst ja Schauspielerin.
Ja, eben.
Meine, dein Beruf ist ja nicht, ich möchte das jetzt nicht irgendwie abtun oder so, aber dein Beruf ist ja nicht als Schauspielerin, die Wunschbriefkastentante zu spielen.
Aber man ist natürlich in einer Schublade drin.
Ja, klar.
Nicht nur Wunschbriefkasten, sondern überhaupt heitere Dramatik. Wir wissen ja alle, wie es war. Unsere tollen Komödien, die ja nur auch nicht immer so die allerbesten waren, aber manche waren auch ganz nett. Und junge Leute wurden gesucht, vor allen Dingen junge Mädchen. Am Anfang gibt's ja noch junge Mädchen, gibt's ja noch ein Nöcher. Später wird es dann ein bisschen anders. Wenn man dann so an die 40 rangeht, gibt's keine Frauenrollen mehr. Das erwischte mich dann gerade, als die Wende kam, was also nicht ganz so leicht war. Aber gut, irgendwo habe ich noch die Kurve gekriegt. Ich habe jetzt einen großen Sprung gemacht und da ging das. Nein, und wir hatten auch darum gebeten, ob man uns nicht ins Schauspielerensemble aufnehmen könne. Und das wurde dann auch gemacht. Da hatte ich noch ein Gespräch direkt mit Adamek. War ja... Ja, Sie machen das ja schon so lange und ich kenne Sie ja schon so lange und Sie kennen mich auch. Können wir uns doch eigentlich duzen? Da muss ich erstmal schlucken, wenn der oberste Chef da plötzlich sagt, können wir uns duzen? Ich, so ein bisschen. Es war halt immer noch der Chef, ne?
Ja, ja, klar.
Aber es hat dann auch funktioniert. Man hat uns in Songs. Allerdings hat das dann nicht mehr sehr lange bestanden, das Ensemble. Nicht, weil wir dann noch mit drin waren, sondern weil dann einfach die Wende kam.
Ja,
und dann war, ja, und das nehme ich dem Fernsehen und dem Fernsehfunk oder wem heute noch übel. Es war ja bekannt, dass der DFF, dass da mal Schluss ist.
Ja, also das Abwicklung hieß dieser Prozess, glaube ich.
Ja, und das, und da fand, da habe ich den ganz, ganz übel genommen, weil es liefen ja noch ein, zwei Sendungen, auch vom Wunschbriefkasten, dass wir uns nicht mal verabschieden durften von den Leuten. Das wurde 0815.
Also ja, das war dieses Silvester, einfach, ne? War Schluss.
War einfach Schluss und das fand ich nicht so schön. Aber was willst du machen?
Ja, ja.
Jetzt sind wir schon am Ende.
Am Ende, ja.
Wir sind durchgehuppelt, aber da gibt's ja ein paar Ansatzpunkte, wo wir nochmal reingehen.
Genau, du fragtest gerade nach der Schauspielerei. Mich interessiert nämlich auch, wie sie von der Bühne eigentlich ins Fernsehen gekommen ist, die Heidi Weigel.
Naja, das fing eigentlich schon ganz am Anfang an. Nach der Schauspielschule sind wir ja, also heute würden sich die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler alle 10 Finger lecken, wenn sie dieses Angebot hätten. Wir mussten ans Theater. Also das war eine Verpflichtung. Wir konnten nicht einfach nur losrennen und konnten irgendwie sagen, ach, ich bin jung, ich habe mehrere Angebote. Nein, wir haben bitteschön 3 Jahre an ein Theater zu gehen. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich nach Dresden gegangen bin, an Staatsschauspiel Dresden. Also ich musste nicht nach Annaberg, ich durfte nach Dresden und habe da also so alles gespielt, was man eigentlich so spielen kann. Naja, wie gesagt, junge Mädchen gab es viele. Und Dresden hatte ja aber auch schon ein Studio, ein Schauspielstudio. Also es fing schon in Dresden an, dass ich ein Märchen in Dresden wurde inszeniert und das lief dann eben auch über den Fernsehfunk.
Ah, okay.
Ja. Und irgendwann wollte ich, also als dann auch die 3 Jahre dann so ziemlich zu Ende ging, ich war inzwischen verheiratet, hatte auch ein Kind gekriegt und mein Mann hat einen völlig anderen Beruf, der hat damit gar nichts zu tun und wenn der mich mal sehen wollte, dann ist der nach Dresden gekommen, der hat an der Humboldt-Uni gearbeitet, der blieb ja auch in Berlin und wenn er mich mal sehen wollte, kam er nach Dresden und dann, da man in jedem zweiten Stück drin war und am Wochenende auch Doppelvorstellungen waren. Also der hätte Souffleur werden können bei manchen Stücken. Der saß immer drin, um mich zu sehen. Und in der Pause konnten wir uns mal auch ganz nett unterhalten. Also das ging dann.
Ja, ja, ja.
Ja, und ich sah immer ein bisschen jünger aus, als ich eigentlich war, so vom Typ her. Und da gab's ja so viele Angebote vom Fernsehen, gerade von der heiteren Dramatik. Also alles, was irgendwie jung war, das hat man gespielt und da hat man auch genug Geld verdient. Also das war, ja, da freute man sich. Und dann kam ja gleich, nachdem ich so das so 2-3 Jahre so freiberuflich gemacht hatte, kam dann der Wunschbrief, die Aufforderung oder die Frage, würdest du den Wunschbriefkasten machen?
Und das ist ja dann so ein richtiger Bekanntheitsschub, ne? Wenn man so eine Sendung hat, dann
also
hat man einen Popular.
Gerade
in Dresden, wo sich jemand zu nahe treten will, aber das ist ja Tatsache so, wenn wir als Ostkünstler mal schlechte Laune hatten, dann bist du die Prager Straße runtergelaufen und danach hast du dich richtig gut gefühlt, weil dich alle Leute erkannt haben.
Die konnten kein Westfernsehen gucken.
Das ist ja in Berlin nicht so passiert.
Ja, das waren Situationen, also da, wir haben ja dann auch, das hat jetzt mit dem Fernsehen nichts zu tun, aber wir haben ja dann auch so sozusagen, das nannte sich Wunschbriefkasten Live, das waren dann wieder Tourneen. Wie gesagt, nicht nur mit Lucia Hoda, auch Wunschbriefkasten Live. Da hatte ich auch einen Partner, der Teerhaus zum Beispiel, der hat dann sozusagen den Lutz oder den Partner gespielt, ne? Und dann waren wir, wie gesagt, auf Tournee und dann hatte man ja vormittags, man hat am Wochenende meistens, fing an meistens donnerstags abends und dann freitags abends und Sonnabend und Sonntag auch mit Nachmittagsvorstellungen. Und vormittags hatte man Zeit und mittags ging man essen. Und wir waren in einem Restaurant. War denn das? Oh Gott, ich was Falsches sage. Es war natürlich irgendwo im Osten. Und wir waren fertig und wir stehen auf und gehen raus und vom Nachbartisch sagt eine Frau, also es war in Sachsen, sagt eine Frau, nicht, dass wir sie nicht erkannt hätten, Frau Schorn. Frau Schorn.
Ja, ja, ja.
Also wir beide wurden so oft verwechselt. Ja. Uta sagte auch immer, wie oft ich schon Frau Weigelt war, kannst du dir ja nicht vorstellen. Aber nur gut.
Ja, ja,
das haben wir dann zur Kenntnis genommen.
Aber dieses Stück aus deinem Leben, was du so erzählst, beschreibt aber natürlich auch so die Welt der Kultur, wie sie damals war. Also Schauspielstudenten, auch Ballett übrigens, sind ja nach ihrem Studium direkt an irgendein Theater gegangen. Und von Gotha bis Annaberg
so
und
weiß
der
es.
Geier hin. Und deswegen war man dann wahrscheinlich froh, ah, Dresden, wenigstens Dresden.
Ja.
Also ich habe
so ist es.
Kollegen gesprochen, ich musste nach Gotha.
Ja.
Man entdeckt ja die Schönheit der Region, aber man ist dann 3 Jahre in Gotha.
Ja.
Als Balletttänzer, letzte Reihe. Bist du dich da zum Schwan vortanzt? Ist ja also,
das dauert.
Und das beschreibt auch so ein bisschen so, und man muss sagen, Kultur, in diesem Sinne auch ernsthafte Kultur, weil ihr habt ja auch nicht nur heitere Stücke gespielt, gab's immer und andauernd und am Wochenende 2 Vorstellungen am Tag und so.
Ja,
also
und
jede Menge. Wa?
Das fing ja schon zu meiner Oberschulzeit an. Wenn ich mir überlege, was wir ins Theater gerannt sind in Berlin, also ins Deutsche Theater, wenn dann und dann beginnt der Vorverkauf. Und das war ja oft ausverkauft. Und dann haben wir wirklich in der Klasse, also werde ich nie vergessen, 10. Klasse oder so, wurde dann gesagt, du pass mal auf, du bist da ganz gut und wenn du da mal Sport schwänzt, ist das nicht so schlimm. Da beginnt der Vorverkauf, geh mal hin, besorge mal für uns Karten. Und das haben wir gemacht. Und da sind wir auch wirklich voller Freude hingegangen. Also ich möchte heute mal erleben, dass im Gegenteil. Also
es ist ja. Aber es ist einfach so, ich hätte den Revisor weil das war, da gab Karten für ein Maxim-Gorki-Theater-Revisor.
Ja.
Da war erstmal nur der Erfolg, die Karte zu haben.
So ist
und dann bist du da aus dem Stück raus und aha, der Revisor. Mhm. Nicht blöd, was gibt's da noch so auf der Welt?
Ja.
Also das hat auch natürlich den Zweck erfüllt.
Wo man auch so heute noch so dran denkt und nachdenkt. Ins Deutsche Theater, der Frieden, der war ja auch, das war ja göttlich, wenn man da in der Vorstellung war und konnte den Esche sehen und oder wenn man den Hilmar Tate gesehen als Richard den Dritten oder so. Ja, da sind wir gerannt. Also das war bevor ich zur Schauspielschule gekommen bin, ja.
Ich erinnere mich, wir sind mit der NVA mal in ein Theater in Stralsund. Ein irrer Duft von frischem Heu.
Ah, ja.
Ja, aber auf Plattdeutsch. Auf Plattdeutsch.
Ach, du lieber Gott, ja.
Da haben 15 junge Matrosen gesessen und dachten, ach, hier, was machen wir denn jetzt? Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Okay, das heißt also, neben dem Wunschspielkasten Tatsache auch den Beruf als Schauspielerin auszuüben.
Ja.
Hattest du Gelegenheit, hast du gemacht und hattest denn Spaß?
Ich war ein bisschen natürlich, wie ich schon sagte, in der Schublade heitere Dramatik.
Ja.
Wenn man Wunschbriefkasten ist, man halt fröhlich und freundlich und so. Und es gab relativ wenig
Also direkt vom Wunschbriefkasten in den Hamlet oder in den Faust oder so.
Nee, da wurde, man war schon ein bisschen auch von den ernsten Kollegen, da bin ich auf einige, ich möchte jetzt keinen Namen sagen, lebt auch nicht mehr, aber also wer einen Wunschbriefkasten moderiert, naja, also für was Ernstes.
Ja, ja.
Nach der Wende hat dieselbe Kollegin, die niemals heitere Dramatik gemacht hätte oder Serie, hat dann schön ihr Geld in der Serie verdient.
Ja,
ich sage auch nicht, was für eine Serie, die ging lange. Also da war plötzlich dieses Naserümpfen, na, die von der heiteren Dramatik, war dann plötzlich, da musste man Geld verdienen.
Ja, ja, natürlich. Ja,
das habe ich aber jetzt schon häufiger gehört, dass diese Abgrenzungen sehr
die waren
krass
schon,
waren.
Ja, ja, ne? Die waren ja, schon.
Ich habe es auch von Musikern schon gehört.
Ja.
Man darf das dabei natürlich nicht verallgemeinern, das müssen wir jetzt auch an der Stelle sagen.
Es gibt so eine und solche, es gab es immer. Und es gab ganz liebe Kollegen, also als ich dann, als ich noch an der Schauspielschule war, wurden wir ja auch ausgeliehen an Theater, so für die kleinen Rollchen. Da war ich im Berliner Ensemble. Das war ganz lustig. Schon bei Proben kam die Helene Weigel mal auf mich zu und sagte, aha, bist von der Schauspielschule. Die hat ja ich kann diesen Dialekt nicht, bist von der Schauspielschule. Wie heißt du denn? Und da habe ich gesagt, na ja, Heidi Weigelt. Ja, das müssen wir ändern. Derselbe Name, nee, da müssen wir einen anderen Namen finden. Also wenn ich dort geblieben wäre.
Ja,
ich bin da nicht geblieben, bin dann nach Dresden gegangen.
Niemand heißt ja so ähnlich wie
ich. Nee, genau so ist es. Genau. Na, diese Story muss ich euch auch noch erzählen. Ich habe ja gesagt, wir waren so in der DDR so unterwegs, also im Osten natürlich, mit unseren Tourneen, mit unseren Geschichten, was wir da so gemacht haben. Und da waren wir mal in Freiberg, wo wir auch uns den Dom angeguckt haben, und da hatten wir eine, die uns da durchführte. Wir haben ja auch ein bisschen selber, wenn wir frei hatten, uns die Kultur angeguckt. Und da sagt die Frau, die uns da durchgeführt hat, ach ja, das ist ja so toll, dass Sie hier sind. So eine richtige Berühmtheit. Wir hatten ja auch schon mal die Helene Weigel da, aber so richtig so berühmt wie sie, sowas hatten wir noch nicht. Also ich musste mir sehr auf die Zunge beißen. Na klar, Helene Weigel war in Berlin, die war nicht in Freiberg. Die war vielleicht einmal und hat da mal eine Lesung gemacht oder so, ich weiß es nicht. Also das war schon sehr, sehr komisch.
Ich kann mal sagen, Helene Weigel hat mit ihrer Kunst diese Frau intellektuell nicht erreicht.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Wie auch immer.
Anders kann man es nicht nennen.
Ja.
Gut war.
Wir wissen ja, dass Unterhaltungskünstler Leichte Muse halt berühmter sind. Und vielleicht können wir unsere Chefredakteurin mal fragen, in den Klatschblättern eher vorkommen als die ernsthaften Künstler.
Ja, das
oder?
Stimmt.
Na, ist so.
Naja, heutzutage kommen ja noch ganz andere in den Blättern immer vor. Wie mein Sohn zu sagen pflegt, die Infaulenza.
Die Infaulenza, ja, ja.
Ja, ja, also wenn ich mir das so angucke, sagt er immer, meine Güte, da verdienen die Geld mit einem solchen Mist, den sie uns da erzählen.
Ja, und man interessiert sich immer dafür, wie die Leute privat miteinander klarkommen.
Ja.
Also wie Heidi vorhin schon gesagt hat, ist sie mit Lucia Hoda befreundet, hat sie mit Heinz Rennhack hinterher noch einen Kaffee getrunken oder so.
Mhm.
Das hat, glaube ich, damals die Leute auch interessiert, aber da war nicht so ein Blätterwald da wie heute.
Nö, da kamen auch die FF dabei, weiß ich noch. Die kam und da hat Lutz mich besucht in unserem Haus. Damals wohnte ich noch, wir wohnten in der Nähe von Zossen, hatten wir ein Haus. Mein Mann, meine beiden Söhne, Lutz. Und dann haben die da einen Bericht gebracht. Das war ganz, gibt's noch ein Bild, wo wir so alle auf der Treppe sitzen und so runterkommen? Das wollten die Leute auch wissen. Die wollten auch die Kinder sehen und so. Hat man auch gemacht.
Das war schon die
aber
Ausnahme.
Nicht so.
War schon die Ausnahme.
Naja, es wurde schon gemacht und es wurde auch nicht, es war ja nicht so wie heute, dass die Leute, die Leute wollen ja eigentlich heute hören, dass irgendwas nicht klappt, dass die sich nicht vertragen und dass die sich scheiden lassen. Ach, und gucke mal und so. damals wollten die wissen, ja, Mensch, die sind immer so nett im Fernsehen. Wie wohnen die denn so? Ja. Und das haben wir auch gemacht. Also
meistens ist es ja interessant, dass die Leute genauso leben wie man selber.
Eigentlich ja.
Oder dieselben Probleme haben. Oder
ähnliche zumindest.
Oder
ne?
ähnlich ja. denken. Also man sucht immer so den Anknüpfungspunkt ans eigene Leben.
Ja.
Das ist heute auch noch so. Man muss es ja nicht übertreiben und dann so ins Negative gehen.
So ist es, ja.
Und womöglich noch dazu erfinden. Oder Halbsätze aufgreifen, den vollenden, so wie man es gerne hätte und bam.
Deswegen ist mir das ehrlich gesagt so, wie man so schön sagt, so stulle, wenn ich jemanden... Also, ich habe mir vorgestern, zum, ich glaube, 8. Mal
ja.
Pretty Woman angeguckt. Und ehrlich gesagt, das ist mir so stulle, was Julia Roberts in ihrer Freizeit macht oder mit wem die verheiratet ist oder mit wem Richard Gere irgendwas hat, ist mir wirklich völlig egal. Die sehe ich, weil das tolle Schauspieler sind.
Ja, ja.
Und noch dazu so gut aussehend
ja.
und so toll angezogen. Muss ich auch sagen, ich bin auch eine Frau, also ich gucke schon und ich werde immer Julia Roberts vor mir sehen in einem braunen Kleid mit weißen Tupfen und einem Hütchen,
ja.
wo auch so ein Band drum ist, das verbindet sich bei mir mit diesem Bild und das ist doch nichts Ehrenrühriges.
Nee. Was schön an solchen Filmen ist ja, man kann den gucken so oft man will,
so ist es
ist immer ein Happy End.
Ja,
das ist immer dasselbe.
Das stimmt.
Aber wo du gerade Kostüme sagst,
ja.
wer hat denn das bei dir gemacht damals?
Also wir hatten schon eine Kostümbildnerin und die hat studiert in Weißensee, hat die Mode studiert und hat im Lauf ihrer Ausbildung auch für uns Sachen entworfen. Also um ehrlich zu sein, wir waren nicht immer so ganz glücklich und wir haben auch oft eigene Sachen angehabt, wenn wir was hatten, wo wir sagten, ach, das würde ich lieber. Und im Endeffekt haben wir uns geeinigt. Also wenn irgendwas kam, wo
In Erdtöne hat sie dich viel gesteckt, das sieht man heute noch und ich denke immer, du strahlst so schön in Farbe.
Und das war nicht so meins, nicht so unbedingt, genau. Ich war so mehr für Farbe. Wir haben uns immer so abgewechselt, ja. mal der eine und mal der andere, durfte mal sowas sagen.
Ja. Du hast vorhin gesprochen von Probeaufnahmen, Casting.
Ja. ja.
Etwas, was ja dann mit der Wende wahrscheinlich Normalität war, auch für Schauspieler.
Ja.
Auch für Moderatoren und für viele Leute. Sich mal vorstellen
ja.
und begutachten lassen, passt der oder diejenige in das, was wir hier vorhaben.
Ja, und das ist für mich was Furchtbares.
Ja.
Weil ich musste das nie. Und dann, ich komme ja manchmal ein bisschen aus dem Moostop. Als ich erfahren habe, nach der Wende, dass man als Schauspielerin sich bitteschön eine Agentur zu suchen
ja.
hat, als ich erfahren habe, dass man sowas haben muss, waren die alle besetzt.
Ja.
Also ich hatte das Einzige, was ich hatte, aber es war immerhin, das war die sogenannte ZBF, Zentrale Bühnen- und Filmvermittlung. Und mich haben sie nicht vorsprechen lassen. Sie haben Kolleginnen, die schon lange im Beruf waren, vorsprechen lassen. Also ich glaube, ich hätte mich auch geweigert, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Das fällt einem so schwer.
Ja.
ja, und dann hatte ich wie gesagt, Uta war meine beste, älteste Freundin und ich hatte noch einen sehr, sehr guten, besten Freund, mit dem ich auch ganz, ganz, auch Frank Ciazinski lebt leider nicht mehr, mit dem ich auch meine Serie zu DDR-Zeiten gedreht habe. Und der rief mich an und sagte, du, die machen Probeaufnahmen, ich habe hier eine Telefonnummer, das soll die erste Daily Soap sein, die jemals gedreht wurde. Und da habe ich da angerufen und habe gesagt, na dann kommen Sie mal her. Und dann wurden diese Probeaufnahmen in einer Wohnung gemacht in West-Berlin. Also da war sogar zu diesen Probeaufnahmen der alleroberste Chef, war ein Engländer. Und mir wurde gleich gesagt, na ja, wird dann täglich gesendet und so. Also ich rede von GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und in der Hauptsache sind es ja junge Leute gewesen. Und die eine Hauptdarstellerin, die war schon besetzt, der ähnelte ich wohl. Da wurde gesagt, also das ist die Mutter. Und da habe ich auch noch vielleicht 20 Folgen gemacht, mal mit Abstand. Das ist ja ursprünglich mal eine australische Serie gewesen und ganz am Anfang hat man sich sehr an die ja an die australische Vorlage gehalten. So. Mhm. Ja, und meine hatte einen Verkehrsunfall und war dann tot. Mhm. Dann habe ich mich, muss ich ehrlich sagen, gut, dann kriegte man von der ZBF da mal einen Drehtag und da mal, also man konnte leben. Und ich habe ja schon als Kind angefangen zu synchronisieren und habe in dieser Zeit richtig gut gelebt vom Synchronisieren. Mhm. Da bin ich zufällig reingeraten in eine Serie, auch eine australische, in eine 100-Folgen-Serie. Also ich meine, es hat auch Spaß gemacht, war eine schöne Rolle, war eine Rolle, die ich nie zu spielen gekriegt hätte. Mhm. Das ist ja beim Synchron immer so schön, dass man ja besetzt wird, wo die Stimme drauf passt, was man zu spielen eigentlich gar nicht kriegen würde. Das ist schon ganz schön. Ja, und dann wieder der Frank Ziazinski rief mich an und sagte, Heidi, die planen jetzt eine Frauenserie, den Frauenknast. Melde dich doch dort mal. Das war dann schon in Babelsberg. Wurde da da hieß es dann schon Casting. Und ich rief da an und da hatte ich auch die Casting-Chefin und die sagte, na ja, wir sind ja schon fast durch mit allem und ja, schicken Sie mal noch ein paar Fotos. Und da ich das erste Mal in meinem Leben habe ich gedacht, also jetzt musste mal was sagen. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich kann Ihnen Fotos schicken. Aber ich komme auch nach Babelsberg raus und Sie brauchen auch nicht mehr als eine Minute. Aber Sie sollten mir mal ins Gesicht gucken und wir sollten wenigstens mal guten Tag sagen und zwei Wörter miteinander reden. Mhm. Und da sagte sie, okay, kommen Sie. Ja, und dann muss ich da der Assistentin schon ins Auge gefallen sein, so ins Auge gestochen. Und dann kam ich rein und da sagten die, na ja, könnten Sie mal so eine Szene, Sie haben 10 Minuten, können Sie sich vorbereiten, stellen Sie sich mal vor, Sie bewerben sich irgendwo und Sie bewerben sich als Sekretärin in einem Frauenknast. Und da habe ich einfach mich 10 Minuten lang hingesetzt und habe mir da was zusammengesponnen und die haben das gedreht und am nächsten Tag hatte ich die Rolle.
Na toll, siehst du.
Und da muss ich sagen, da sind ja auch sehr viele dabei gewesen, die nicht Schauspieler sind, gerade, also anders. Beim Frauenknast gab's schon mehr Schauspieler. Bei GZSZ, das waren ja fast alles keine Schauspieler und so, ne? Und jetzt habe ich ein bisschen was verwechselt. Bei GZSZ werde ich nie vergessen, da wurde, also man hat es zwar aufgezeichnet, man hat aber vorher probiert. Und da hatte ich eine ältere Kollegin, wir beide hatten eine Szene und probieren das. Und da kommt der Regisseur, war auch ein Engländer und sagt, ihr seid ja richtige Schauspielerin. Gott. Der war so erstaunt, dass wir spielen konnten.
Ja.
Naja, es war so. Ja, und beim Frauenknast, ich muss sagen, das war eigentlich die schönste Arbeit, die man sich überhaupt denken kann. Mhm. Und wir haben auch so gut zusammengehalten.
Mhm.
Also es hieß immer, oh Gott, naja, Frauenknast und nur Weiber, na, die werden sich doch so... Nicht wahr? Mhm. Wir haben wirklich gut miteinander gekonnt und haben uns geholfen und haben gemacht. Es gab eben auch einige, die nur Theater gespielt hatten, die nichts anderes.
Mhm.
Und da hilft man auch. Also das, da gibt man Tipps. Da, also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Mhm. Ja, das hat viel Spaß gemacht.
Hast du heute noch Kontakt zu zum Beispiel Kathi Karrenbauer?
Nee. Also das habe ich nicht. Ich habe eigentlich zu niemandem mehr Kontakt, weil ich bin einfach so lange raus und ich habe ja, nachdem der Frauenknast zu Ende war, habe ich dann eigentlich bloß noch ein bisschen Theater gespielt. Mhm. Das waren auch die letzten Drehtage vom Frauenknast. Da kriegte ich einen Anruf vom Jürgen May, weiß nicht, kennst du bestimmt auch. Und der war damals Intendant in Dresden von der Komödie und sagte, du, wir machen hier ein Stück. Und zwar Maxe Baumann wird Hoteldirektor und du hast auch schon mal in den Fernsehdingern mitgespielt bei Maxe Baumann. Stimmt, war ich auch in einem drin. Würdest du das machen? Da habe ich gesagt, wenn du es mit mir probierst, würde ich es machen. Ich habe 30 Jahre lang nie auf der Bühne gestanden. Oder 20.
Mhm.
Ja, und dann bin ich da nach Dresden gefahren. Und dann saßen wir da so auf der Probebühne. Der hatte das Buch gekriegt, da hatte ich schon ein bisschen Bammel.
Mhm.
Und dann kam ich hin und habe gesagt, die ganzen Kollegen saßen natürlich da rum und guckten auch ein bisschen und da gesagt, so, also erstmal möchte ich sagen, ich würde sagen, wir duzen uns alle, wir arbeiten hier miteinander, ich bin die Heidi und ich kann mir jetzt nicht merken, zu wem ich sie und zu wem ich du sagen muss. Hm. Das fanden sie schon erstmal ganz nett. Und dann habe ich auch gesagt, es hat ja keinen Sinn jetzt hier zu sagen, Ich habe ewig Theater. Ich habe gesagt, Kinder, ich habe ewig nicht Theater gespielt. Ihr müsst mir helfen.
Ja.
Ihr müsst mir einfach helfen. Und wenn ich mal falsch stehe, müsst ihr mich schubsen. Ja, und das fand ich auch ganz nett.
Mhm.
Und so hat es eigentlich gut gepasst.
Ist es jetzt auch fürs Leben so ein Beispiel? Offenheit, ja. Ehrlich sein, hier, so bin ich, so könnt ihr mich nehmen.
Ja.
Übrigens, wenn ihr das nicht wollt, braucht ihr nicht.
Ja.
Aber wäre schön, dann können wir das zusammen machen. Ist eine richtig, auch eine gute Lebenseinstellung.
Als die Wende war, also anders, als Berlin aufging, als man nach West-Berlin konnte. Ich hab das ja verpennt, ne? Ich hab die da nicht mitgekriegt. Aber eine Freundin von mir, die war schon vorher im Westen, die hat Theater gespielt im Theater des Westens. Und kurz vorher hatte ich noch die Erlaubnis bekommen, nach West-Berlin zur Premiere zu fahren. Das war das erste Mal, dass ich darüber gekommen. Und dann brauchte ich das ja nicht mehr, die Grenze war offen, da war die Mauer offen. So. Und meine Freundin Gundula, die sagt, Mensch, komm zu mir. Und ich sag, du, ich bin ja so ein Ostei und wie. Und du sagst, pass auf, du kommst in die Vorstellung. Ich habe zwei Leute drin. Das eine ist ein Professor mit seinem Assistenten. Und der andere, der kommt aus der Schweiz, ist ein Ofenbauer. Und du gehst mit denen in die Vorstellung. Und wir treffen uns vorher in einer Paris-Bar. Von der Paris-Bar hatte ich ja schon gehört. Aber nun, das erste Mal in West-Berlin und in die Paris. Ich sag, du Mensch, was zieh ich denn da an? Ach, sagt sie, komm mal vorher zu mir, komm rechtzeitig. Wir suchen was raus. Und da hat die mir ein Kleid verpasst von sich, werde ich nie vergessen. Passte auch, ging prima. Und ich marschierte in die Paris-Bar und dachte immer nur, oh Gott, hoffentlich machst du nichts falsch. Und die waren nur alle sehr, ne, so.
Ja, ja.
Und dann sollten Austern gegessen werden.
Oh.
Und dann saß ich so da und dachte, was machst du jetzt? Da habe ich mich genauso reagiert. Ich habe gesagt, Kinder, ich komme aus dem Osten und ich habe noch nie in meinem Leben Austern gegessen. Ich werde sie probieren, aber ihr müsst mir zeigen, wie man das macht.
Ja.
Und das fanden die in Ordnung, haben das auch gemacht, haben mir das gezeigt. Ich sage, ja, hier und so. Und schon lief das. Also da hat dasselbe funktioniert. Anders geht's nicht. Also wenn ich jetzt getan hätte, als ob, also ich bin diejenige, ich kann das alles, ich hätte mich so blamiert.
Wenn es richtig, bevor es peinlich wird, dann ja. Wahrheit auf dem Tisch. Ja. Und wenn die Leute das nicht akzeptieren, so, ne, dann nicht.
Ist euer Problem. Ach, die waren völlig im Gegenteil. Die waren völlig, die fanden das völlig in Ordnung.
Ja. Die Paris-Bar aus
Friesheim
in die Paris-Bar.
Wirklich wahr, also wenn du dir das überlegst.
Also vielleicht für unsere Hörer, manche unserer Hörer, die kennen das vielleicht nicht,
ja.
Wissen ja nicht, wo sie zu Hause sind. Paris-Bar in der Kantstraße gegenüber vom Theater des Westens, mehr oder weniger, so ein Innenrestaurant, wo von Wim Wenders bis sonst wohin,
Buchholz
seiner Zeit
und
so, wo man sich da abends getroffen hat. Die geben sich den Anschluss von urwüchsig, aber ist schweineteuer und alle intellektuell ganz oben drüber, das ist schon ein bisschen schräg. Also da hättest du dir auch nicht überlegen müssen, was du dir anziehst. Wärst du einfach René irgendwie Marlene Dietrich
ja
und hättest, da musst
ja
du einfach so tun, als wenn dir dein Laden gehört.
Ich bin auch hinterher ins Theater gegangen.
Ja, also, ja,
da wollte ich schon auch nicht abstinken. Nee,
wollte nur mal die Paris bei einordnen.
Ja, ja, ist richtig.
Also auch damals, heute sind nicht mehr ganz so schlimm.
Ja, aber sie immer noch, wenn man von
Teuer sind immer noch, ja.
Teuer sind sie immer noch, ja.
War ewig nicht
da. Und sind nicht mehr ganz so, ganz so exklusiv.
Ja.
Aber was ich so ein bisschen rausgehört habe, so dann selber für sich Werbung machen zu müssen, sich irgendwo positiv darzustellen, ist nichts für dich.
Furchtbar.
So die offene Kacke hauen, ohne Ende?
Nee.
Nee, wa? Ist nicht so dein Ding. Nee,
eigentlich nicht. Da fühle ich mich einfach unwohl. Ich bin lieber normal.
Ja. Aber es ist schön, wenn jemand so ist. Ich muss sagen, ich find's schön, weil wir haben gerade in diesen Branchen, über die wir reden, so viele Leute, die hauen so auf die Putz. Und wenn es dann darum geht, jetzt wirst du das mal spielen da, dann geht's völlig an den Baum. Lieber hinkommen und sagen, Leute, ich habe 30 Jahre nicht auf der Bühne gestanden.
Ja, so ist es.
Schieb mich hin, wenn ich nicht, und dann mache ich's mal. Und dann ist es gut. So finde ich sehr sympathisch, viel sympathisch.
Das ist, funktioniert auch gut.
Ja, ja.
Und dann muss ich noch sagen, ich habe ja auch mal einen Kessel moderiert und mal war ich Gast bei Lutz und mal war ich Gast bei Uta. Und da bist du ja auch mit dem Ballett zugange.
Ja.
Und das Schönste ist, also es gibt nichts Kollegialeres als Tänzer und Tänzerinnen.
Ja.
Die wissen ganz genau, wenn sie einen nicht helfen, kommen auch sie nicht gut raus.
Die können dich sterben lassen oder leben lassen.
So. Und ich weiß, wir haben probiert, das war für einen Kessel und Uta und ich, wir sind da so, oh, manchmal bist du ja wie verbohrt. Hm. Also da versuchst du mit dem Bein das so zu machen, wie du das vormachen und du kriegst es nie hin. Hm. Und am besten waren die Männer, ich weiß. Da musste ich mit 4 Männern so auf der Bühne, da habe ich ein Lied gesungen und die mussten mich ein bisschen, haben mich so flankiert. Und da hat der vorher gesagt, einer hat zu mir gesagt, reg dich nicht auf. Wir haben schon ganz andere Kaliber über die Bühne geschoben.
Ja.
Und das erinnere ich mich jetzt beruhigt.
Ja. An deine Charlie Chaplin Geschichte.
An meine Chaplin Geschichte, ja. Evelyn Matt war ja da, die Chefin.
Ja, ja.
Und die haben dann festgestellt, dass Tanzen überhaupt nicht geht. Aber musste. So.
Ja, ja.
Und da haben die dann einfach, Emmeke hat einfach eine Choreografie entwickelt, wo die Balletttänzerinnen.
Die haben dich.
Als Polizistinnen. Super. Die haben getanzt und ich bin als Charlie einfach nur zwischen quer durchgerannt. Ich musste mir nur merken, dass ich nicht dahin laufe, wo ich getreten werde. Und dann sah das aus, als hätte ich damit getanzt.
Ja,
so und so was, so stelle ich mir das vor. Wunderbar.
Ja, wir haben sogar ein paar Schritte geübt.
Ja.
Ach, ich weiß noch, da
haben wir. Du bist ja schon weit vorne.
Ja, das stimmt. Und das war wirklich so lustig.
Ja.
Und hat auch Spaß gemacht.
Na klar. Ja. Ist schon ein toller Beruf, den wir da haben, wenn man so weit
eigentlich
machen kann.
Eigentlich schon, muss ich auch sagen. An dieser
Erfahrung.
Aber jetzt bin ich, weißt du, ich bin jetzt in einem Alter, also ich bin nicht Hesters oder hier Köfer.
Ja.
Ich will nicht mehr.
Hm.
Ich möchte jetzt genießen. Ich habe 52 Arbeitsjahre, alles in allem.
Ja.
Und ich habe viel gearbeitet und ganz lange auch, also bis der früh zum Synchron, dann zur Probe und abends auch noch ins Funkhaus. Und das muss ich alles nicht mehr haben. Nee. Jetzt habe ich eine schöne Wohnung. Ich muss auch kein großes Grundstück mehr haben und ich muss auch kein nicht mehr im Wald wohnen. Das hat jetzt mein Sohn, einer meiner Söhne. Und ich bin jetzt, also es ist kein Altersheim, aber ich habe gedacht, in deiner Wohnung willst du auch nicht mehr bleiben. Ich hatte dann noch so eine kleine, nach der Wende mir so eine kleine Eigentumswohnung gekauft, einfach weil unser Haus ist mitten im Wald und mein Mann und ich, wir sind oft ins Theater gegangen auch und haben gesagt, weißt du was, wir wollen noch eine Wohnung in der Stadt haben, dass man auch mal ins Theater kann und hinterher da übernachten. Ja, und in der Wohnung, ich hatte da in dem Haus viele Bekannte, aber die sind eben arbeiten gegangen und ich hatte Angst, auch wenn du viele Freunde hast, dass du irgendwann sitzt du abends und hast das Gefühl, ich könnte jetzt vereinsamen.
Mhm.
Und das wollte ich nicht. Und da habe ich gesagt, so, jetzt suche ich mir mal was, wo ich einfach, wie gesagt, nicht ins Altersheim, aber es gibt ja sowas, wo so alte Leute miteinander leben. Und ich, durch meinen Beruf habe ich ja in meinem Leben sehr, sehr viel in Hotels gewohnt.
Ja.
Und es gibt Leute, die mögen Hotels und es gibt Leute, die mögen es nicht. Und ich könnte mein Leben im Hotel verbringen. Ich liebe Hotels.
Ja.
Ich habe also ja in diesem Hotel hier mal gewohnt, 6 Wochen, weil unsere Residenz noch nicht fertig war. Da wurden wir dann hier ja abgestellt. War sehr schön die Zeit.
Abgestellt?
Ja, wir wurden abgestellt. Unsere Möbel waren schon in der Wohnung, aber wir hatten noch kein Wasser und kein Abwasser.
Ja.
Also mussten wir irgendwo hin. Jetzt zeig wieder vom Hundertsten, bin ich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen?
Nee, wir haben darüber gesprochen, wie du jetzt im Augenblick so dein Leben siehst.
Ja, genau. Und jetzt möchte ich mein Leben genießen. Und ich bin auch, und ich habe mir etwas gesucht, als ich dann erfuhr, dass die hier sowas bauen, nennt sich hochtrabend Residenz, mein Gott.
Ja.
Das ist im Prinzip wie ein Hotel, nur dass es einzelne abgeschlossene Wohnungen sind. Du hast aber unten eine Rezeption, wenn irgendwas ist, kannst du da anrufen oder kannst du auch hingehen. Du hast ein Schwimmbad, du hast einen Fitnessraum, du hast Vorträge, wo du hingehen kannst. Das kannst du alles machen, aber du musst nichts.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ich habe nur, wie gesagt, inzwischen auch da viele, viele Leute kennengelernt.
Ja.
Es hat sich so ein harter Kern gebildet, die hier mit im Hotel waren. Das waren so etwa 20 Leute. Davon sind 7 übrig geblieben, die sich immer noch jeden Donnerstag treffen und machen so einen Mädelsquatsch.
Ich glaub's nicht.
Ich
muss jetzt gleich was erzählen, aber ich will dich natürlich nicht unterbrechen. Nee, das ist dein Podcast.
Mehr kann ich ja nicht erzählen.
Pass auf, ich lese gerade Bücher. Der Donnerstagsmordclub spielt in einer Residenz, wo ältere Herrschaften zusammen sind, die sich immer donnerstags treffen, um Mordfälle zu lösen.
das machen wir nicht.
Natürlich auch immer welche, so dass sie das machen können.
Ist schon klar.
Eine ist eine frühere MI5-Agentin.
Aha.
Eine ist, weiß ich nicht, und eine ist Joy. Du bist Joy.
Ach so.
Du bist Joy, die lebensfroh ist, die alles beschreibt und die sagt, ach, ey, mit eurem Mord jetzt, ich hab mal einen Käsekuchen gebacken, ja. Passt mal auf, so und so und so und so. Und so. Ey, das ist sowas von perfekt. Ja. Und die sind auch in dieser Residenz und ja. suchen sich halt eine Beschäftigung.
So
und
ist es.
Und lösen die Mordfälle. Und du wärst auch die ideale Besetzung dafür.
Wenn es mal verfilmt wird.
Das ist so wie Golden Girls, wenn ihr euch an diese Serie erinnert.
Ja.
Aber hier halt mit englischem Humor und so.
Ja.
Total brillant. Wir müssen das produzieren. Wir müssen den Donnerstags Mordclub machen und du musst Joy spielen. Ja, das ist ja der Hammer. Aber ich finde es toll. Das ist ja auch für unsere Hörer und Hörerinnen.
Und das machen wir auch. Wir backen auch nur nicht gerade einen Käsekuchen. Aber jeder ist Donnerstags ist nicht dran, aber jeder, mal wird ein Fläschchen mitgebracht und mal wird ein Kuchen mitgebracht. Und wir sind auch so ein
Fläschchen, was ist das für ein Fläschchen? Das, wissen.
Na, das kommt drauf an.
Eckes Edelkirsch?
Unter anderem Eckes Edelkirsch. Siehst
du?
Aber es ist auch mehr, meistens ist es doch ein Prosecco oder sowas. Nein, und wir sind auch
schön,
so, wir sind so eine, sind so toll zusammengesetzt.
Mhm.
Wir sind drei Leute aus dem Osten. Die eine, also eine bin ich, eine ist die Chefin vom Kostümfundus des DDR-Fernsehens.
Hier in Adlershof.
Hier in Adlershof. Mhm. Die ist in unserem Donnerstagsclub mit.
Mhm.
Eine war auch aus dem Osten, die ist leider schon gestorben. Die hat beim Funk gearbeitet.
Mhm.
Ihr Mann war Korrespondent in Bonn eine gewisse Zeit. Wir hatten viele gemeinsame Bekannte, haben wir festgestellt. Wir selber haben uns im Funk nicht getroffen, aber sie war ja Redakteurin, mit denen hatte ich ja wenig zu tun. So, dann haben wir eine Düsseldorfer Witwe. Wie man sich die vorstellt, eine ganz, ganz Liebe, die immer bei uns ein schlechtes Gewissen hat, weil die sagt, ich habe nichts gemacht, außer meinem Kind großzuziehen und meinen Mann zu versorgen. Ihr habt alle gearbeitet. Die heißt auch noch Engel und ist so ein Engel. Ich sage immer, Engelchen, du hast deinem Mann ein schönes Haus geführt. Das ist doch auch eine Leistung.
Na klar.
Du musst doch hier nicht. Und du hast, dein Kind ist groß geworden und ist eine gestandene Frau. Was willst du? Und dann haben wir noch eine, die war, kommt auch aus dem Westen, ist aber Ärztin und hat auch als Ärztin gearbeitet und hat auch als Ärztin noch nebenbei zwei Kinder großgezogen. Also könnt ihr euch vorstellen, dass wir immer Gesprächsthemen haben?
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr über viele Dinge redet, sicherlich sehr impulsiv und sehr emotional.
Ja.
Und so. Aber bestimmt nicht über Krankheiten, oder?
Ganz, ganz selten.
Worauf ich hinaus wollte eigentlich, weil so diese Lebensfreude, so, dass du ausstrahlst und diese Freude, so, ist für mich ein Beleg dafür, dass du, wie du da, so fing unser Gespräch an, dass du positiv bist.
Ja.
Absolut positiv eingestellt,
ich bin
optimistisch eingestellt und
so.
Und ich glaube, das erreicht man nicht, auch diese Fröhlichkeit, diese Ausstrahlung, wenn man den ganzen Tag über Krankheiten nachdenkt und über irgendwelche Elend
Gottes
oder so.
Willen. Oder darüber, dass man ja mal beklatscht wurde auf einer Bühne und heute nicht mehr.
Das ist mir
überhaupt
das
nicht.
Ist mir echt Stulle.
Ja, toll.
Das muss doch keiner mehr klar.
Ja.
Ich war garantiert nicht der Star und ich habe auch nicht die Karriere gemacht, die ich mir vielleicht mal gewünscht hätte. Da sage ich immer so, Greta Garbo wäre nicht Greta Garbo geworden, wenn sie in Annaberg am Theater angefangen hätte. So ist es. Ich hatte ja auch Glück, aber nicht diese Riesenkarriere.
Ja.
Okay, ich habe trotzdem ein schönes Leben gehabt und die Leute haben sich trotzdem gefreut. Ich weiß, wenn sonntags wieder irgendwie was lief, heitere Dramatik oder sowas, dass die Leute am nächsten Tag in der S-Bahn sagten, ach, das war mal gestern gut, was sie da gemacht haben.
Das ist Zweck erfüllt. Alles
gut. Finde ich auch. Das finde ich auch.
Wenn man sowas sagen kann, am Ende seines Arbeitslebens, dass man sagt, was ich gemacht habe, hat in gewissem Zeitraum immer wieder den Menschen Freude gemacht.
Ja.
Und die sind damit zur Arbeit gefahren.
Alle,
an
so
ihre
doll.
Blöde scheiß Drehbank oder
so
was auch
es,
immer.
Genau, so
aber mit dem, was ich gemacht habe, hatten sie Spaß.
Ja.
Ist doch wunderbar, was will man mehr?
Und
wenn man jetzt so Freunde um sich drum hat und in so einer Residenz da auch Glück ist, ich find's toll.
Und ich verreise eben. Ich mache jetzt alles. Was wir zu DDR-Zeiten nicht konnten.
Ja.
Ich reise. Am 7. September fahre ich mit einer Freundin nach Karlsbad. Am 24. Oktober fahre ich mit dem Schiff von England nach Madeira und auf die Azoren.
Ja.
Und über Silvester fahre ich mit einer Freundin mit dem Flussschiff.
Die Donau Flussschiff. Wahrscheinlich, wa?
Nee, eben nicht. Die Donau kenne ich. Da war ich dreimal. Okay. No, da will ich nicht nochmal hin. Nee, aber es ist nicht die Donau. Im vorigen Jahr war ich auf dem Rhein.
Ja.
Das war schön. Nee, wir fahren zwar mit dem Flussschiff, steigen aber in Stralsund da ein, ja, in die Junkerjörg und fahren so an der Küste lang.
Ja.
Und da feiern wir, ich weiß jetzt nicht genau, wo Silvester.
Wunderbar.
Schön, dass du bei bester Gesundheit bist und das alles so schön machen kannst.
Ich hoffe das, Jana. Ich hatte ja zwischendurch, ich rede nicht über Krankheiten. Ich gehöre zu den Leuten, die immer gesagt haben, ich bin eine der wenigen Deutschen, die keine Rückenschmerzen haben. Ich habe nicht mit dem Rücken. Und ein halbes Jahr später habe ich einen Bandscheibenvorfall. Aber darüber reden wir nicht.
So.
Darüber reden wir nicht. Das ist erledigt. Ja. Ich bin auch richtig schön gelaufen und habe meine Übung gemacht.
Ja.
Und renne heute wieder rum.
Super.
Möge es noch lange so bleiben.
Ja, das hoffe ich. Ja, das ist halt so, wenn man 80 ist, also ja.
Glaubt ja sowieso keiner, dass du 80 bist.
Naja gut, ich bin's trotzdem.
Ja, klar.
Ich merke es.
Ja.
Ich merke es.
Ja.
Ich kann nicht mehr rennen. Ich renne auch nicht mehr, wenn ich eine Straßenbahn sehe.
Mhm.
Ich gehe langsam.
Ja.
Ich bin ja auch mal lang gefallen. Ja, ne?
Weil du noch mehr Straßenbahn irgendwann erreichen willst. Das soll ja nicht die letzte sein, die du kriegst.
Genau so ist es.
Also ich muss an der Stelle sagen, ganz toll, wunderbar. Lebensfreude, Optimismus,
wir haben gesehen,
Denken.
Heidi Weigelt geht's gut. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Check, unsere Hörerinnen werden auch zufrieden sein.
Ja. Und wir wünschen viel Spaß bei den Reisen und bei all den Dingen.
Ja, ich freue mich auch.
Und weiter ein positives Leben.
Ich bin sogar insofern gut, weil ich ja mit einem englischen Schiff im Oktober fahre. Und sitze ich jetzt jeden Tag eine Viertelstunde bei Duolingo und über Englisch.
Na wunderbar. Sehr schön.
Selbst das mache ich.
Ja, so soll es sein. Ja, immer was dazulernen. Es ist immer noch Platz, um was zu lernen. Man glaubt es nicht.
Ja.
Kann so viel lernen. In dem Sinne, dranbleiben. Danke.
So
Danke.
Ist es. Gerne.
Alles Gute.
Es hat mir Spaß gemacht.
Uns auch.
Also wie gesagt.
Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.